Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Die Biennale di Venezia gehört neben der Documenta in Kassel zu den international wichtigsten Präsentationen von Gegenwartskunst. Alle zwei Jahre braucht der deutsche Pavillon dort ein neues Konzept und eine künstlerische Leitung. Yilmaz Djevior, Direktor des Kölner Museums Ludwig, in einer ersten Reaktion auf seine Ernennung zum Kurator des deutschen Pavillons.
Große Freude, aber mit dem Bewusstsein, also auch mit einem gehörigen Respekt vor der Aufgabe, weil es eine ziemliche Herausforderung ist. Man bekommt sehr viel Aufmerksamkeit und die Entscheidung, was man dort präsentiert, finde ich, die muss gut abgewogen sein. Also das waren meine direkten Überlegungen. Ich durfte ja 2015 den österreichischen Pavillon kuratieren auf der Biennale in Venedig. Das heißt, also ich habe schon Erfahrung darin. Trotzdem, der Deutsche bekommt dann nochmal mehr Aufmerksamkeit international. Also das ist schon, da bin ich mir bewusst, was da auf mich zukommt. Aber wie gesagt, ich freue mich auch sehr darauf.
Zur Berufung von Yilmaz Djevior hören Sie in Fazit einen Kommentar. Weitere Themen. Die Leitung der Staatlichen Ballettschule Berlin wurde im Februar suspendiert. Nun liegt ein Zwischenbericht zu Vorwürfen und Schulklima vor. Und wie kommt das virtuelle Theatertreffen an? Wir sprechen über Chancen und Probleme von Theater im Netz. Seit 2015 leitet der Kunsthistoriker Yilmaz Djevior das Museum Ludwig in Köln. Und nun wird er noch weiter nach vorn katapultiert. 2012 findet die nächste Kunstbiennale in Venedig statt. Und der Kunst- und Ausstellungsausschuss des Auswärtigen Amtes hat tatsächlich empfohlen, den 55-jährigen Djevior mit der Gestaltung des deutschen Pavillons zu betrauen. Natürlich muss ein Konzept erst erarbeitet werden, aber so viel steht für den berufenen Kurator fest.
Was auf jeden Fall verhandelt wird, ist die gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden, also in der wir uns jetzt befinden, im Vorfeld der Biennale, die jetzt ist, während wir das vorbereiten, das wird sich mit Sicherheit widerspiegeln. Es geht jetzt nicht nur um den konkreten Virus, sondern einfach, was dieser Ausnahmezustand der letzten Monate mit der Welt gemacht hat. Wir können nach der Krise nicht so tun, als hätte es keine Krise gegeben. Also das wird auf jeden Fall sich in der einen oder anderen Form in dem Beitrag widerspiegeln. Ich habe eigentlich immer auf den Kontext reagiert, auf die bestimmte Zeit, und La Polar ist nicht etwas, was mich interessiert.
Soweit Yilmaz Djevior. Rudolf Schmitz kommentiert die Berufung des Museumsleiters zum Kurator des Deutschen Pavillons.
So kantig, eigenwillig und durchgeknallt wie Susanne Pfeffer, die mit ihrer Schau von Anne Imhoff 2017 den Goldenen Löwen holte, ist er zweifellos nicht. Yilmaz Djevior beherrscht die Diplomatie des wohlgerundeten Wortes. In einer ersten Reaktion auf die Ernennung nannte er als wesentliche Frage die, Zitat, gesellschaftliche Bedeutung von kultureller Produktion. Na, da sind wir uns sicher alle einig. Das wirkt jetzt nicht wie eine erregende Botschaft zur deutschen Selbstdarstellung im Venedig des Jahres 2021. Seine Arbeit im Kölner Museum Ludwig beschrieb Djevior als Dekolonisierung, als Institutionskritik, als Demontage der einen selig machenden Kunstgeschichte. Wenn man allerdings den Kanon der angeblich wichtigen und entscheidenden Kunstwerke in Frage stellen will und gleichzeitig eine gewichtige Museumssammlung zu verwalten hat, dann ähnelt das einer Quadratur des Kreises, einem fortwährenden Spagat. Es ging Djevior darum, die Blicke, die auf die Sammlung und die zeitgenössische Kunst fallen, zu vervielfältigen und dabei den Bestand nicht zu denunzieren. Eine durchaus heikle Aufgabe, die allein durch Zukäufe entsprechender Künstlerinnen wie Teresa Burger, Lubaina Himit, Marta Minuin oder Neil Yalta nicht wirklich zu bewältigen ist. Mit einer für Juni geplanten Ausstellung Mapping the Collection kündigt Djevior an, den Blick auf die US-amerikanische Kunst der 1960er und 1970er Jahre durch Arbeiten von weiblichen, queeren, indigenen Künstlerinnen sowie Artists of Color zu erweitern und zu erneuern. Man darf gespannt sein auf diese kritische Hinterfragung. Was den deutschen Beitrag für Venedig angeht, so könnten nicht nur die Erkenntnisse der Corona-Krise, sondern auch der von Yilmaz Djevior mitunterzeichnete Aufruf zur Nachhaltigkeit in Museen erste Hinweise geben. Wenn jedenfalls die Kunst, Zitat, eine echte Ressource im Kampf gegen Umweltzerstörung werden soll, dann wird sich das in Venedig zeigen müssen. Denn die verkehrstechnische Logistik zur Herbeischaffung entsprechender Kunstwerke ist für Venedig besonders herausfordernd, um nicht zu sagen äußerst verschwenderisch. Da hilft eigentlich nur Bauen, Basteln und Improvisieren vor Ort. Ein Musterknabe in Sachen politischer Korrektheit, gendermäßiger Empfindsamkeit, globaler Verantwortung zu sein, macht den Job nicht gerade leicht. Vor allem, wenn dann noch Originalität erwartet wird. Die Latte ist, wie immer, hochgelegt. Das macht Venedig, so insulär es auch scheinen mag, immer wieder zur olympischen Herausforderung. Yılmaz Ceviör jedenfalls traut sich den Sprung zu. Und da möchte man viel Glück wünschen.
Die staatliche Ballettschule in Berlin ist eine Eliteschule, die weltweit bei Wettbewerben Preise holt. Dass dort nur junge Tänzer und Tänzerinnen ausgebildet werden, die ultradiszipliniert und körperlich extrem belastbar sind, kann man sich leicht vorstellen. Dass an der Schule ein Klima der Angst herrsche, hat man schon mal gehört, aber richtig handfeste Vorwürfe wurden im Januar erhoben. Tänzer und Artisten werden dort bereits mit 10 Jahren aufgenommen, mit 19 verlassen sie die Schule. Wenn sie die Ausbildung geschafft haben, sind sie als Spitzentänzerinnen und Artisten in der ganzen Welt begehrt. Im Januar wurden der Schulleiter Ralf Stabel und der künstlerische Leiter Gregor Seifert wegen des Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung und dem besagten Klima der Angst vorübergehend freigestellt. Danach haben eine Expertenkommission, eine Clearingstelle und ein Wirtschaftsprüfer sich daran gemacht, die Schule zu überprüfen. Heute ist ihr Zwischenbericht veröffentlicht worden. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat den Vorgang für Fazit verfolgt. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche Vorwürfe stehen denn konkret im Raum?
Es gab 3 Untersuchungsbereiche. Einmal die Gewährleistung des Kindeswohls und der Fürsorgepflicht. Dann wurde die Schulkultur untersucht und das Einhalten von Vorschriften. Herausgekommen ist unter anderem, dass die Allgemeinbildung zugunsten der tänzerischen Ausbildung häufig zu kurz kommt, dass Schülerinnen davon berichten, häufig überfordert zu sein von dem Programm zwischen Proben, Training, allgemeinbildender Schule und den Auftritten beim hauseigenen Landesjugendballett, was ja dafür gegründet wurde 2017, dass die Schülerinnen dort erste professionelle Auftritte haben können und auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Choreografen erproben. Im Zwischenbericht ist aber auch von einem hierarchischen Management die Rede und dass demokratische Beteiligungsrechte nicht eingeräumt wurden und natürlich von großem Druck und beleidigenden Äußerungen sexualisierter und sogar physischer Gewalt gegenüber Schülerinnen.
Das sind heftige Vorwürfe. Wer wurde für diesen Zwischenbericht befragt?
Für den Zwischenbericht hat die Expertenkommission laut eigener Aussage 25 ausführliche Gespräche mit 45 schulischen Mitarbeiterinnen, Schülerinnen, der Schulaufsicht und der kommissarischen, also der jetzigen Leitung geführt. 45, das klingt erst einmal nicht ganz wenig, aber wenn man bedenkt, dass die Schule rund 300 Schüler und rund 100 Lehrkräfte immer plus minus hat, bekommt diese Zahl ja schon so ein bisschen andere Relation. Außerdem wurden ebenfalls laut Expertenkommission Dossiers und E-Mails, also zahlreiche schriftliche Aussagen, ausgewertet. Und sie haben sich mit der ebenfalls eingesetzten Clearingstelle abgestimmt, die sich eben um die Einzelfälle gekümmert hat, also wo sich alle Schüler, Eltern, Lehrer, ehemalige Schülerinnen und so weiter hinwenden konnten. Wer bisher nicht gehört wurde und wessen sich daher auch nicht in den Zwischenbericht eingeflossen ist, sind der Schulleiter Ralf Stabel sowie der künstlerische Leiter Gregor Seifert, wie Sie sagen, beide freigestellt, was ich insofern für mindestens verwunderlich halte, da sich viele der Punkte explizit auf die Schulleitung und die Verfehlung der Schulleitung beziehen.
Also denen muss ja auch das Recht zugestanden werden, sich zu verteidigen. Diese Expertenkommission, wie ist es zu ihrer Bildung gekommen?
Ja, der ganze Vorgang hat ja eine längere Vorgeschichte. Das fängt mit anonymen Vorwürfen im letzten Jahr an. Das geht dann über ein umfangreiches Dossier, das an die Senatsbildungsverwaltung gegangen ist, in dem auf 47 Seiten den Leitern Intransparenz, Führungslosigkeit und einseitige Leistungsorientierung vorgeworfen werden, allerdings auch wieder anonym. Im Februar 2020 ist es dann zur Freistellung der beiden Leiter und zum Einsatz der Expertenkommission gekommen. Und es hat aber schon im November letzten Jahres innerhalb der Schule Beschwerden gegeben von Seiten von Schülern und Lehrpersonal, die eben schon diese besagten besagten Punkte auch angesprochen haben. Und auf diesen Antrag hin, der innerhalb der Schule gestellt wurde, wurde im Januar von der Schulleitung bereits eine Gesamtkonferenz einberufen, in der alle Beteiligten von externen Experten befragt wurden. Und ich bin immer noch dabei, mir diesen Bericht zu besorgen, weil da eben alle zu Wort gekommen sind. Der Bildungssenatorin Sandra Scheres hat das aber offensichtlich als Maßnahme nicht ausgereicht. Sie hat dann im Februar die langjährigen Leiter nicht nur freigestellt, sondern ihnen auch Hausverbot erteilt.
Wie würden Sie, Elisabeth Nehring, den Zwischenbericht bewerten?
Also erst einmal sind das schockierende Dinge, die hier genannt werden. Das ist keine Frage. Die gehören auf den Tisch, die gehören benannt und gehört. Und es gibt auf den ersten Blick auch keinen Zweifel, dass die Expertenkommission nicht ordentlich gearbeitet hat. Aber zweierlei Punkte möchte ich noch anmerken. Und zwar, dass nicht nur nach meinem Eindruck die Probleme sehr allgemein beschrieben werden. Das fängt schon an mit dem nun sehr viel zitierten Klima der Angst, aber betrifft auch wesentliche Punkte. Also zum Beispiel unter dem Stichwort höchste Anforderungen an Schüler und Schülerinnen wird geschrieben, diese, also die Anforderungen, erscheinen im Empfinden der Schülerinnen und Schüler häufiger als autoritärer Drill. Und das Empfinden von Drill ist dabei verbunden mit einer Betonung der Auslese und führt zu einer starken Konkurrenz der Schülerinnen und Schüler untereinander. Und das sind natürlich ganz schwerwiegende Beschreibungen, die hier keineswegs relativiert werden sollen. Nur finde ich, dass es auch in einem Zwischenbericht dafür Beispiele notwendig sind. Eine konkrete Angabe, genauso wie zum Thema Bodyshaming. Wir alle wissen, dass es leider manchmal ganz furchtbar dünne Grenzen gibt, gerade in der Tanzausbildung. Und daher ist es absolut notwendig, es wirklich ganz konkret im Beispiel zu benennen, wie das übrigens der Bericht der Sonderkommission zur Ballettakademie in Wien getan hat. Außerdem muss man auch der Ausgewogenheit halber vermerken, dass alle positiven Meinungen zur Schule, die sich in zahlreichen Schülerinnen-E-Mails finden, die uns Journalisten auch vorliegen, in dem Bericht überhaupt nicht erwähnt werden und dass auch nirgendwo verzeichnet wird, dass Schülerinnen ausgesagt haben, dass sie explizit von einer Dame, die auch mal an der Schule war, aufgefordert wurden, Negatives über die Schulleitung zu sagen. Und ich sage das alles nicht, um die Aussagen zu schmälern oder in Frage zu stellen, wohl aber damit alle Positionen einmal benannt werden, denn das halte ich in dieser Gemengelage mit vielen Beteiligten und vielen verschiedenen Interessen für ganz wichtig.
Welche Rolle spielt denn nun die Berliner Bildungsverwaltung in dieser Angelegenheit?
Eine ganz wichtige, denn die staatliche Ballettschule befindet sich in der Trägerschaft des Bildungssenats und da sind mir einige Vorgänge nicht ganz ersichtlich, die sind sozusagen in der Verantwortung. Nur ein Beispiel, obwohl die Schulleitung zwar freigestellt, aber noch im Amt ist, wurde bereits am 27.03. die Stelle ausgeschrieben, obwohl die Expertenkommission ja dann sogar vom Zwischenbericht noch ganz weit entfernt war. Die Betroffenen wurden nicht wirklich angehört. Die wurden zwar eingeladen zu einer Anhörung, aber die erfolgte so knapp vorher, dass ein Erscheinen nicht möglich war. Und dass die Betroffenen nicht angehört werden, das zieht sich ja bis in den Zwischenbericht selbst. Und da wird es dann richtig problematisch als kleines Beispiel, wenn es heißt, es gibt kein Konzept für eine systematische Begleitung der Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen müssen. Und es ist bisher auch nicht erkennbar, dass die Schulleitung hier einen pädagogischen Bedarf sah. Dann gehe ich doch davon aus, dass die Schulleitung dazu befragt wurde. Das wurde sie aber nicht. Und das ist aus meiner Sicht ein eklatanter Mangel dieses Berichtes, den ich mir gar nicht erklären kann, wie es dazu kommt und den ich mir auf jeden Fall nochmal erklären lassen möchte.
Elisabeth Nehring hat uns den Grundkonflikt an der staatlichen Ballettschule Berlin und die Ergebnisse des Zwischenberichts geschildert. Besten Dank dafür.
Gerne.
In seiner 56-jährigen Festivalsgeschichte ist das Berliner Theatertreffen noch nie abgesagt worden. Und weil es wirklich so etwas wie die große Leistungsschau der deutschsprachigen Theater ist, hält man trotz Corona am Termin fest. Theatertreffen virtuell nennt sich die Special Edition. Bei der 6 der 10 eingeladenen Inszenierungen auf der Festival-Webseite als Video 24 Stunden lang gezeigt werden. Gratis. Im begleitenden Diskursprogramm setzt das Theatertreffen auf die digitale Theaterpraxis. Die Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat sich die komplette dreiteilige Reihe angeschaut. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Gespräche mit Theatermachern sind wie eine Online-Videokonferenz geführt worden. Nach welchen Themenschwerpunkten waren die Folgen aufgebaut?
Es ging erstmal grundsätzlich um den Sinn von Theateraufzeichnungen im Netz. Und das zweite Gespräch war dann so ein Insider-Gespräch darüber, in welcher Form Form Theater im digitalen Raum denkbar ist. Und im dritten Teil waren es dann eher die Intendanten, die gefragt waren, dann die digitalen Medien an ihren Häusern zu nutzen und das darüber dann eben auch aus der Praxis zu erzählen. Und interessant war aber, dass bei dieser Grundsatzfrage, ob man Theater, das für den analogen Raum produziert worden ist, im Internet tatsächlich zeigen sollte. Also genau das, was das Theatertreffen ja momentan tut, dass sich da alle Teilnehmer doch sehr skeptisch geäußert haben. Also die Regisseurin Anne Lenk zum Beispiel, die mit ihrer Inszenierung von Molières Menschenfeind dabei gewesen wäre, die ist jetzt überhaupt nicht traurig darüber, dass von ihrer Inszenierung kein richtig guter hausinterner Mitschnitt angefertigt worden ist, der dann beim Festival hätte gezeigt werden können und dass eben so kein Kamerablick den Blick auf ihre Inszenierung verengt.
Das ist fast nicht zu ertragen, diese Ausschnitte zu sehen, die Bezüge zwischen den Figuren nicht mehr herstellbar sind, dass keine Interaktion mehr auf der Bühne stattfindet, keine sichtbare, sofern es Close-ups gibt.
Ja, und auch die Choreografin Joanna Tischkau, die in Anta Helena Reckes eingeladene Arbeit Die Kränkung der Menschheit tanzt, findet es problematisch, dass das Theatertreffen eine Aufzeichnung der Inszenierung zeigt, bei der Menschen diverser Hautfarben Affen verkörpern.
Wenn ich das entscheiden hätte können, hätte ich, glaube ich, mich dagegen entschieden. Ich glaube, dass die Arbeit selber ja auch so eine Art Wahrnehmungsabgleich vom Publikum will. Also, dass ich abgleichen kann, was die Person neben mir wahrnimmt und was ich wahrnehme, weil es ja auch ja, um Körper geht, die halt normalerweise im Theater nicht so sichtbar sind.
Ja, und auch Christopher Rüping, der ja letztes Jahr mit seiner 10-stündigen antiken Geschichte beim Theatertreffen dabei war, hätte eine Aufzeichnung nicht zugestimmt, sagt er. Und im letzten Gespräch heute sagten das sogar die Regisseure, die eigentlich sehr viel mit digitalen Medien arbeiten. Also Kai Voges, der Intendant am Theater Dortmund, der auch die Akademie für Theater und Digitalität gegründet hat, meinte, seine Borderline-Prozession, die 2017 beim Theatertreffen war, die wäre auch für ein Streaming nicht geeignet gewesen. Und selbst Alexander Giesche, der in diesem Jahr mit Der Mensch erscheint im Holozän dabei gewesen wäre, hat das eben abgelehnt, die Aufzeichnung fürs Festival freizugeben, weil er meint, dass sich gerade die Langsamkeit, die Atmosphäre am Bildschirm nicht überträgt, was insofern eine etwas pikante Aussage ist, weil die Theatertreffen-Jury angegeben hat, die Inszenierung mehrheitlich selbst nur am Bildschirm gesehen zu haben. Also die meisten Theaterregisseure wollen sich nicht einfach so einer Dominanz einer Bildregie ausliefern und sie sagen eben alle, fürs Internet braucht man dann eben auch andere Formate.
Es sollte im zweiten Teil um digitales Storytelling gehen. Wurden dann die Stimmen da etwas positiver und konkreter?
Ja, also da diskutierten dann nur noch Theaterleute miteinander, die schon mit digitalen Formen arbeiten. Das war schon eine eher insiderische Veranstaltung, bei der ich als normaler Zuschauer jetzt sicher nicht dran geblieben wäre. Am interessantesten waren dann noch so die kleinen Blicke über den Tellerrand. Also trotz digitalem Hype in der Corona-Zeit ist die Theatermacherin Eve Lee zum Beispiel gar nicht überzeugt, dass jetzt experimentelle Formen mit Theater und Digitalität nach der Krise gefragt sein werden. Zumindest für London, wo die Theater ja auch deutlich weniger subventioniert werden. Also wenn die wieder öffnen, sagt Lee, dann werden sich doch viele Theater erstmal auf das Altbekannte stürzen, das sich ja auch als lukrativ erwiesen hat. Und auch die Zuschauer wollen dann vielleicht ja erstmal genau das sehen, was sie lange vermisst haben und nach Wochen vor dem Bildschirm keine digitalen Experimente.
Es ging heute Abend dann darum, wie das künstlerische Arbeiten im digitalen Raum funktioniert. Was hatten denn Theaterintendanten wie Matthias Lilienthal von den Münchner Kammerspielen dazu zu sagen?
Ja, da wurde es nochmal grundsätzlich. Matthias Lilienthal, der an seinem Haus ja auch mit digitalen Formen experimentiert, der sagte da:
Also ich fand ja, dass in diesem Trump-Zeitalter eigentlich das Internet völlig diskreditiert war. Also die Hoffnung, die wir da mal hatten mit flüssiger Demokratie und diesem und jenem, das hatte sich ja in den Albtraum des Gegenteils verkehrt. Und auf eine komische Art und Weise wird jetzt im Moment in der Corona-Krise das Silicon Valley wieder utopisch aufgeladen. Einfach weil wir im Moment überhaupt keinen anderen Spielplatz haben. Die Digitalität ist für mich nicht ein Wert an sich. Also Digitalität ist mir erstmal total wurscht.
Ja, und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es nochmal gezeigt hat, dass jeder unter diesem Thema Theater und Digitalität was ganz anderes versteht. Also ist das Internet fürs Theater momentan jetzt einfach nur die Ersatzbühne, weil einem der analoge Raum abhanden gekommen ist? Oder will man als Institution mit eher betagtem Publikum dann schlicht jüngere Menschen erreichen? Oder gibt es wirklich eine künstlerische Vision, wie sich diese Medien befruchten können? Und bei den Arbeiten von Kai Voges, der auf der Bühne ja wirklich zwei Theater auch mal per Internet verschaltet, gestaltet hat miteinander. Da sehe ich dann, wie digitale Medien den Blick im Theater verändern können. Aber ich habe leider immer noch nicht verstanden, warum etwas, das im Internet live performt wird und von anderen Leuten geguckt wird oder die auch mitmachen, warum das dann eigentlich Theater ist oder so bezeichnet wird.
War das denn jetzt eine wichtige Diskussionsreihe oder würden Sie sagen, doch eher ein Insider-Talk?
Na, es ist schon naheliegend, dass das Theatertreffen, wenn sich für so eine digitale Ausgabe entscheidet, dann auch über die Verbindung zwischen Theater und Netz diskutiert. Das Theaterportal nachtkritik.de macht zu diesem Thema ja jedes Jahr mit der Heinrich-Böll-Stiftung eine Tagung. Das heißt, es ist jetzt kein neues Thema. Aber ich habe durchaus nochmal interessante Einschätzungen von Regisseurinnen und Intendanten gehört. Nichtsdestotrotz war es aber ganz klar eine Fachdebatte für Theaterleute. Also ganz sicher nichts für normales Theatertreffen Publikum. Dafür haben die Gespräche einfach auf zu viel Vorwissen gesetzt. Also es war schon Arbeit, sich das anzugucken. Und man muss sagen, dass es dieses Jahr eben das einzige Diskussionsthema beim Theatertreffen ist. Es gibt noch die Nachgespräche online im Anschluss an die Aufzeichnung. Aber um das Thema Frauenquote, die ja dieses Jahr eingeführt worden ist, oder um Themen, die sich jetzt aus der Kunst selber speisen, also aus den ausgewählten Inszenierungen, da geht es in diesem Jahr nicht. Ob das Sinn macht, ob auch das Streamen der Inszenierungen wirklich Sinn macht, da bin ich noch nicht so überzeugt. Aber da werden wir ja wahrscheinlich am Ende des Festivals dann einfach nochmal sprechen.
Ganz genau. Am 1. Mai hat das Berliner Theatertreffen begonnen, virtuell. Barbara Behrendt hat sich für uns die Diskussionsreihe Unboxing Stages, digitale Praxis im Theater angeschaut. Schönen Dank dafür. Und kommenden Samstag ziehen wir dann in Fazit Bilanz und fragen abschließend, wie gelungen und sinnvoll die digitale Ausgabe war.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Die New York Times hat den renommierten Pulitzer-Preis für ihre Russland-Berichterstattung erhalten. Die US-Zeitung habe über eine Reihe packender Geschichten mit großem Risiko berichtet und damit das aggressive Vorgehen von Russlands Präsident Putin enthüllt, so die Jury zur Begründung. Weitere Preise gingen an die Anchorage Daily News und die Rechercheplattform ProPublica für ihre Geschichten zu Dörfern ohne ausreichenden Polizeischutz in Alaska. Auch Brian Rosenthal wurde ausgezeichnet, der ebenfalls für die New York Times schreibt, für seine Investigativrecherche zu Taxifahrern in New York. Die Gewinner der Pulitzer-Preise wurden zum 104. Mal bekannt gegeben. Wegen der Corona-Krise war die Veranstaltung zuvor um 2 Wochen verschoben worden. Den Jurymitgliedern, zum Teil selbst Journalisten, die derzeit über die Pandemie berichten, sollte so mehr Zeit für ihre Entscheidung gegeben werden. Manuela Kaspar-Claridge ist neue Chefredakteurin der Deutschen Welle. Wie der Sender mitteilte, hat die bisherige stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Abteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Umwelt die neue Position mit Beginn des Monats Mai übernommen. Ihre Vorgängerin Ines Pohl, die seit März 2017 an der Spitze des deutschen Auslandssenders stand, wechselt im Sommer als Studioleiterin in die USA. Kaspar-Claridge kam vor 28 Jahren zur Deutschen Welle und berichtete aus allen Teilen der Welt. Sie entwickelte nach Angaben des Senders preisgekrönte internationale TV- und Multimedia-Formate. Der diesjährige Hans-Christian Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Sullo. Das gab die Jury des Board on Books for Young People bekannt. Der Preis wird alle 2 Jahre vergeben und gilt als wichtigste internationale Auszeichnung in dieser Literatursparte. Woodsons Bücher wie Brown Girl Dreaming seien geprägt von einer lyrischen Sprache und kraftvollen Charakteren. Sie vermittelten ein bleibendes Gefühl der Hoffnung, so die Jury. Die 57-Jährige hatte 2018 bereits den mit 520.000 € dotierten Astrid Lindgren-Gedächtnispreis bekommen. Albertine Sullo erhielt den Preis für ihr kinderliterarisches Gesamtwerk. Die internationale Jury würdigte die in Genf lebende Illustratorin für ihre vielschichtigen Bilderbücher, die Spontanität mit großer Liebe zum Detail und viel Sinn für Humor vereinten. Die Preise, die an den für seine Märchen bekannten dänischen Schriftsteller Hans-Christian Andersen erinnern, sind nicht dotiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Goldmedaillen. Jörg Fuhl gibt seinen Posten als CEO der Holzbrink Buchverlage nach 4 Jahren auf. Wie es heißt, verlässt er das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. Juni. Er wolle nun noch einmal eine andere Herausforderung suchen. Fuhls Nachfolger wird Alexander Lorbeer, der seit 2018 die Bereiche Vertrieb, Marketing und Digitales der Holzbrink Buchverlage leitet. Zu den Verlagen gehören neben Rowohlt unter anderem auch S. Fischer sowie Kiepenheuer und Witsch. Für den umstrittenen französischen Bestsellerautor Michel Houellebecq wird die Welt nach der Corona-Krise keine bessere sein. Es werde die gleiche sein, nur schlimmer, schrieb er in einem Brief an den Radiosender France Inter. Der Schriftsteller sieht eine Tendenz zur Beschleunigung von Vereinsamung und Entfremdung. Seit einigen Jahren hätten alle technologischen Entwicklungen die Reduzierung materieller und insbesondere menschlicher Kontakte zur Folge. Die Pandemie diene als großartiger Vorwand für diesen folgenschweren Trend, so Houellebecq.
Von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen profitieren Galerien und Museen nach und nach. Die sächsische Kulturministerin stellte heute auf einer Pressekonferenz den Plan für ihr Bundesland vor. Zu den staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehören 15 Museen, die nach 7 Wochen der Schließung schrittweise öffnen. Den Anfang macht das Kunstgewerbemuseum in Schloss Pillnitz. Morgen folgt die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung bis 1800 im Semperbau. Das Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde tritt auch noch in dieser Woche wieder auf den Plan. Wie man im Deutschen Hygienemuseum in Dresden das Öffnen der Türen für das allgemeine Publikum und für Schulklassen organisiert, darüber habe ich vor der Sendung mit dessen Direktor Klaus Vogel gesprochen und ihn gefragt, ob sein Haus ab dem 5. Mai wieder offen steht.
Klar, wir sind dabei. Wir öffnen morgen wieder. Hört sich selbstverständlich an, aber es ist doch eine ganze Menge zu tun gewesen. Viele Vorkehrungen sind zu treffen, viele neue Vorschriften gibt es, das musste geübt werden. Und das ist nicht so leicht, aber auf jeden Fall, klar, wir haben darauf gewartet.
Das Hygienemuseum hat ja doch viel Zulauf gehabt. Jetzt muss die Zahl der Besucher limitiert und der Eintritt koordiniert werden. Wie lange kann man denn so etwas überhaupt finanziell durchhalten, wenn nur noch eine geringe Anzahl von Besuchern ins Haus darf?
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also die Einnahmen fehlen uns, die Besuchereintritte. Es fehlen uns im Übrigen auch noch Veranstaltungsmietgebühren, die wir sonst zur Refinanzierung haben. Das kann nicht ewig gehen und wir werden es auch nicht aushalten ohne unsere beiden Träger, Stadt und Land. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und dazu kommt, dass wir durch die ganzen Maßnahmen erhöhten Aufwand haben. Also erhöhten Personalaufwand, erhöhten Sachaufwand. Das kommt alles dazu.
Und trotzdem die Frage, rechnet sich der technisch-organisatorische Aufwand für das Museum?
Also der rechnet sich, glaube ich, nicht. Der rechnet sich nur ideell, indem wir unseren Besuchern wieder näher kommen, das Haus wieder lebt. Ein Museum ohne Besucher ist irgendwie fad und langweilig und man forscht vor sich hin und kann nicht alles sein. Also rechnen im Sinne von Wirtschaftlichkeit tut es sich nicht, aber wir haben die Verbindung zu unseren Gästen wieder und das ist unersetzlich, das ist kaum bezahlbar.
Was, Herr Vogel, sind denn die größten Herausforderungen und Probleme, die Sie für das Deutsche Hygienemuseum lösen müssen?
Also da ist nichts dabei, was jetzt für sich betrachtet nicht organisierbar wäre. Desinfektionsmittel, klar geht. Distanz schaffen, klar geht. Bestimmte Anzahl von Menschen nur reinlassen, klar geht. Masken ausgeben für die, die keine haben, geht auch. Ich glaube, es ist eher die Qualität des Besuchs, die ein bisschen anders ist und bestimmt nicht besser als vor der Corona-Zeit. Wenn die Besucher mit einer Maske ins Museum gehen, ist es halt doch ein bisschen was anderes, als wenn sie sich ganz frei und auch zusammen und ohne Distanz zueinander durchs Museum bewegen.
Es gibt ja auch viele interaktive Elemente, die in Ihrem Haus genutzt worden sind. Geht das einfach so weiter oder der Betrieb der Audio- und Videostationen und so? Wie müssen Sie da verfahren und Vorkehrungen treffen?
Also diese interaktiven Elemente sind ja Besucherlieblinge eigentlich, mit denen wir ganz gut punkten konnten. Das mögen unsere Gäste sehr. Und momentan sieht es so aus, dass wir die zum erheblichen Teil außer Betrieb nehmen müssen, insbesondere im Kindermuseum, wo es besonders haptisch zugeht. Solche normalen Standard-Touch-Displays müssen immer wieder regelmäßig desinfiziert werden. Das bekommen wir hin, aber es geht tatsächlich nicht alles. Also die Besuchsqualität ist tatsächlich eingeschränkt, das muss man sagen.
Und können Schulklassen überhaupt noch kommen?
Schulklassen werden, das ist soweit klar, zumindest in Sachsen, in diesem Schuljahr nicht mehr kommen. Das ist eine Anordnung der Schulbehörden. für das neue Jahr hoffen wir, dass es anders wird. Was aber klar ist, wir müssen höchstwahrscheinlich die Schulklassen halbieren, brauchen also pro Klassenbesuch 2 Führungskräfte, 2 Guides. Auch das wieder ein erhöhter Aufwand, ob wir den Schulen belasten können oder ob uns da unsere Stifter, unsere Träger unterstützen, das müssen wir noch verhandeln.
Ich meine, so etwas wie diese Krise ist vielleicht auch ein passender Zeitpunkt, um sich grundsätzliche Gedanken über bestimmte Ausrichtungen zu machen, auch das Kindermuseum der Zukunft vielleicht neu zu definieren. Gibt es da Überlegungen?
Also das Kindermuseum ist ja so, wie es ist oder war, ein echter Renner. Und wenn das Kindermuseum unsere Sinne heißt, also heißt unser Kindermuseum, dann ist es ohne sinnliche Erkundung wirklich nur schwer. Also wir hoffen da schon drauf, dass wir so oder so ähnlich wieder in Funktion setzen können. Ein anderes, Sie sagten grundsätzliche Fragestellung, grundsätzlich denken wir natürlich schon nach, was Museumsbesuch in Zukunft sein könnte. Und nur mal auf einen Begriff gebracht, für uns ist Museumsbesuch nicht nur ein Lernerlebnis, sondern vor allem auch ein soziales Erlebnis, ein Gemeinschaftserlebnis im Raum. Das ist die besondere Qualität.
Im April sollte die Ausstellung Future Food eröffnet werden. Müssen Sie die jetzt überarbeiten unter den neuen Gegebenheiten?
Ah, das ist nicht so einfach, so eine Ausstellung, die eigentlich fertiggestellt ist, komplett zu überarbeiten. Ja, wir müssen ein paar Elemente umarbeiten. Wir müssen ein paar aktive Stationen vielleicht sogar außer Betrieb nehmen. Wir haben schon begonnen mit diesen Umarbeitungen, also zum Beispiel Lautsprecher, die Ohrhörer, die man verwendet, die gelten als Gefahrenquellen. Wir haben Buchsen eingebaut, wo man seinen eigenen ausleihbaren Kopfhörer einstecken kann und, und. Also das summiert sich mit der Zeit zu ganz erheblichen Anstrengungen. Und man verschwendet eigentlich da viel Zeit auf technische Fragen. Wir kommen aber nicht umhin, wenn wir unsere Ausstellung zeigen wollen. Und es ist eine tolle Ausstellung zu einem ganz wichtigen Thema.
Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden ist auf seine Wiedereröffnung am 5. Mai vorbereitet. Über den organisatorischen Aufwand und die Verschiebung der nächsten Ausstellung Future Food habe ich mit Klaus Vogel, dem Direktor des Museums, gesprochen. Herr Vogel, vielen Dank.
Gerne.
Radiokunst im Aufnahmezustand.
Seit Beginn der Corona-Krise verbringt Johanna Benz viel Zeit am Telefon. Eine App verbindet sie nach dem Zufallsprinzip mit Gesprächspartnern in aller Welt. Auch für Menschen aus Ghana, Russland, Aserbaidschan, Hongkong oder den USA sind das Virus und seine Auswirkungen das beherrschende Thema. Es zeigt sich, dass die ganze Welt jetzt irgendwie ähnlich tickt. Und doch enthüllt der Blick auf die Pandemie je nach Land, Regierung oder auch sozialer Lage Unterschiede.
Staffel 6 Worldwide Chat.
Welcome to Quarantine Chat. We're about to connect you to someone else somewhere in the world to talk.
Hello.
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 Hey.
Hello.
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 Oh, hi.
Hey.
Hi.
Hello.
Hi, how are you?
Hello. I'm Nilo. I'm from England.
Oh, I'm from Russia.
I'm based in Europe, in Netherlands.
This is Rodrigo. I'm calling from Brazil.
I live in the UK.
This is Praveen calling from India.
I'm Johanna from Germany.
Oh, Germany.
Oh, Germany. Okay, cool. Great.
Can you hear me? Can you hear me?
How's your life? Is there everything okay in German, like coronavirus?
And how is the situation in Moscow? You are on a ship in the Black Sea. So what do you do normally on a Saturday morning?
How are things going?
How is
Germany?
Life in Ghana?
And are you scared?
Phase 1. Angst.
Please hold while we connect you to your partner.
Hello, my name is Yang. I'm from Hong Kong. In Hong Kong, because of now situation, we are very nervous. We are very nervous to protect ourselves.
I almost had a panic attack.
Yeah, I felt that I cannot breathe anymore. We Hong Kong had experienced 2003 in SARS, S-A-R-S, SARS. And I think this time virus is more serious than SARS.
I have asthma, so I'm at like the higher risk type of people. So.
Der Gedanke an englische Krankenhäuser macht mir echt Panik. Die kommen ja jetzt schon nicht klar.
Oh my God, I'd be really panicking because they already, like, the virus only just started getting crazy, like, recently in England, and they're already having shortages. So I'm like, if I get it, like, in a week or 2 weeks' time, like, what is going to happen?
Because it's spread in South America and in Africa and Southeast Asia, you know, India and those other countries. So I keep thinking when the virus hit the slums.
What is going to happen?
Because it actually didn't hit the slums. They're still calling it a rich people's disease because it became with people that went to Europe for vacation, you know. That's the situation here in Brazil.
They had quite a few European nurses and since Brexit.
Seit dem Brexit kommen keine Krankenschwestern aus Europa mehr und die aus den Philippinen werden rassistisch attackiert.
Like Filipino nurses that work here. And because people are racist, they don't know the difference between Chinese and Filipino people. And they think the disease is a Chinese disease because of people like Donald Trump. So they're really racist to the nurses. And there are a lot of nurses and like doctors have been attacked because of that.
No way.
Yeah, because England is very, very racist. I mean, they deny it all the time, but it's a very racist country.
Actually, Hong Kong government on the virus job, I think they are doing not good, but they are saying they doing good. They do very good. They say they do very good in the news. But yeah. Look at our eyes, we see they are doing not good.
So what is the news saying in the TV?
Oh, they always say that China is the best. You know, China is the best. Government is the best.
Yesterday, Joanna, there was a death in Kolkata.
Gestern wurde in Kalkutta ein Mann von der Polizei erschlagen. Er wollte Essen kaufen. Das Virus wird Folgen haben. Aber das andere ist gefährlicher in einem Land wie Indien.
The former is much more dangerous in India, in a country like India. I'm not scared about the disease, I'm scared about the disruption. If it goes on and on for too long, you know, what might happen to our health system and to the poor people, and if it might lead to riots and stuff, you know, that's what scares me the most. Coronavirus.
Like what is gonna happen?
Sorry, we couldn't find a partner.
Auch dieses kleine Hörstück aus der heute gestarteten 6. Staffel unserer Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand finden Sie zum Nachhören online unter hörspielundfeature.de. Morgen geht es weiter mit Phase 2 der Staffel Worldwide Chat. Jetzt ist Paul Stenner an der Reihe. Er hat die Feuilletons vom 5. Mai gelesen.
Die bewegten Bilder beherrschen die Feuilletons vom Dienstag. Das Mast ist Volker Heises Film Berlin 1945, Tagebuch einer Großstadt. Eine Szenencollage, die die Nazi-Hauptstadt in den letzten Kriegstagen schildert. Die Süddeutsche listet auf: ein französischer Arzt, ein Hitlerjunge, eine untergetauchte Jüdin, ein Fotograf, außerdem Wehrmachtssoldaten, Kriegsreporter, Kriegsgefangene, aus deren Notaten und Erinnerungen dieses kollektive Tagebuch entsteht. Die Süddeutsche möchte die Zuschauer geradezu verpflichten, Zitat, die pädagogisch sicherlich wertvolle Warnung, das Programm sei nicht geeignet für Kinder, Jugendliche oder empfindsame Zuschauer, bedeutet nichts anderes, als dass man Berlin 1945 unbedingt sehen muss. Der Berliner Tagesspiegel findet, erstaunlich ist dabei, wie es Volker Heise gelingt, die subjektiven Eindrücke mit historischem Filmmaterial so zu unterlegen, als sei es speziell dafür aufgenommen worden. Die Welt lobt die, wie sie schreibt, kühne Entscheidung, fast ausschließlich zeitgenössische Dokumente zu verwenden. Denn diese nah am Geschehen entstandenen Zeugnisse sind gewissermaßen die Rohdaten, mit deren Hilfe die später zu kollektiven Erinnerungen geronnenen Augenblicke wieder aufgebrochen werden können. Und damit erneut als die subjektiven Erfahrungen sichtbar werden, die die Individuen damals gemacht haben. Zu ihnen zählt auch der England-Korrespondent der Welt, Thomas Kielinger, der das Kriegsende als kleiner Junge in Danzig erlebte. Er vergleicht kühn die Bedrohung von damals mit der Gefahr des Coronavirus von heute und resümiert: In der Erinnerung, was man alles übersteht und überstanden hat, mag Vergewisserung liegen, dass wir auch die Zukunft meistern, die Angst besiegen könnten. Das gehört zur Würde der Zuversicht. Kielinger schließt mit einem entschlossenen: Wir werden nicht kapitulieren. Ein Satz grimmig geknurrt, wie von Winston Churchill selbst. Der Film Berlin 1945 wird am Dienstag um 20.15 Uhr bei Arte, am 8. Mai um 20.30 Uhr im RBB-Fernsehen ausgestrahlt. Ja, könnte man sagen, lernen wir von den Alten. Erfahrung macht eben doch zäh. So bricht die FAZ eine Lanze für die Alten im Filmgeschäft. Auslöser ist ein Hinweis der Schauspielerin Renan Demirkan. Zitat: Da Menschen von 60 Jahren an zur Risikogruppe von Covid-19 zählten, würden deren Rollen aus den Drehbüchern herausgeschrieben. Die Frankfurter erinnert an Helen Mirren und Hannelore Hoger und kann als schlagendes Argument ins Feld führen: Die meistgesehene Serie hierzulande heißt Um Himmels Willen und wird seit 2002 wöchentlich ausgestrahlt. Sie erzählt von einer streitlustigen Nonne und einem zänkischen Bürgermeister irgendwo im Niederbayerischen. Sie wird von Jutta Speidel gespielt, 66 Jahre alt. Er von Fritz Wepper, 78 Jahre. Nach diesem Hinweis ist ja wohl Schluss mit dem Covid-induzierten Jugendwahn. Das FAZ-Feuilleton wendet sich den Jungen im Fernsehen zu. Kultiviert, erregt porträtiert sie die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt, deren Witze sie als oft menschenfeindlich verortet. Lisa Eckhardt lacht auf uns Nichtswürdige herab, was ihr den Ruf eingetragen hat, bitterböse und intelligent zu sein. Die Zeitung zitiert einige Gags der stets extravagant gekleideten Kabarettistin, die wir hier wirklich nicht wiederholen möchten, und urteilt: Eckhardt überschreitet Grenzen, hört man. Diese Grenzen sind die, die man von Herrenstammtischen kennt, die sich lautstark darüber mokieren, was heute alles verboten sein soll und dass die doch alle spinnen. Kurz, die Ressentiments von Menschen mit wenig Begabung zu Weitblick und Einfühlung. Dann führt die FAZ noch einen Hieb zum Abschluss. Falls sie irgendwo positiv auffällt, dann höchstens neben Dieter Nuhr, dessen Sendung sie regelmäßig als Gast beehrt.
Das war Paul Stenners Auslese der Kulturseiten vom Dienstag. Ich bin Sigrid Brinkmann, wünsche eine gute Nacht.